Adlerblick, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Mein Name ist Andreas Schmaler, ich bin der Geschäftsführer von CEC und freue mich ganz besonders auf unsere heutige Ausgabe. Bevor ich etwas zu unserem Gast und zum Inhalt sage, sei nochmal vorweggestellt, ich habe diesen Podcast im letzten Jahr ins Leben gerufen. Mittlerweile haben wir über 50 Ausgaben ja produziert, weil wir Sie daran teilhaben lassen möchten, was in den letzten Jahren passiert ist im Bereich Strategie und Kultur in vielen Unternehmen. Ich möchte natürlich, dass Sie aufgrund unserer Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Dinge lernen, die gut gelaufen sind. Aber ich möchte natürlich auch viele Erfahrungen teilen, die nicht so gut gelaufen sind, weil der kluge Mensch bekanntlich auf Kosten anderer ja auch lernt. Und auch darüber wollen wir hier mit aller Offenheit auch sprechen. Dabei ist es uns gelungen, Unternehmen natürlich in ihren Branchen zu den Branchenbesten zu machen. Wir haben es geschafft, Europas besten Arbeitgeber zu küren. Und jetzt bin ich schon genau direkt bei unserer heutigen Ausgabe, weil das für viele natürlich dann damit begann, dass man sich damit auseinandergesetzt hat, erstmal zu fragen, wo möchte man überhaupt hin und wozu macht man das Ganze? Und das heißt also, man muss sich mal Gedanken machen über sein Why, über sein Warum, über sein Wozu. Und wir haben schon mal in einigen Ausgaben es thematisiert und ich verweise nochmal auf unsere Folge mit Bahram Ektewar, der Inhaber und Geschäftsführer der WOF-Gruppe aus Aachen, der sich genau auch intensiv mit dieser Didaktik beschäftigt hat und dabei auf Simon Sinek ja gestoßen ist und sein Buch Why. Und wir darüber gesehen haben, wie sehr das, was er geschrieben hat, zu dem, was wir machen, matcht. Ja. Und dass das ein fester Bestandteil in unseren Prozessen seitdem noch mehr ist, die Leute darauf hinzuweisen, sich mit seinem Sinnig auseinanderzusetzen, weil das einfach die Leute nochmal mehr abholt, nochmal Bewusstsein schafft für das, was wir in unseren Prozessen über die vielen Jahre mit den Unternehmen machen. Und dabei habe ich vor wenigen Wochen von einem guten Bekannten, dem lieben Kai Dietz, ja einen Hinweis bekommen. Es gibt in Deutschland jemanden, der sich mit seinem Sinnig ganz intensiv auseinandergesetzt hat und der sogar sein Buch ja ins Deutsche ja übersetzt hat. Und der Kai Dietz, ja, den ja auch viele kennen, hat gesagt, den Mann musst du kennenlernen. Und da habe ich gesagt, den möchte ich auch gerne kennenlernen. Und am besten möchte ich ihn gleich zu einem Podcast einladen. Und das ist uns heute gelungen. Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir den Termin hinbekommen haben und gefunden haben. Aber heute ist es soweit. Und deswegen freue ich mich ganz, ganz herzlich heute, Björn Prost, ja, für unsere Ausgabe begrüßen zu dürfen. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, viele werden verwundert sein, vor allen Dingen die, die unseren Podcast nachher sehen, dass sie ihn vielleicht kennen sogar, weil er permanent im Fernsehen ist, ja, wie ich eben gerade auch noch mal gehört habe. Und von daher freue ich mich total auf unser heutiges Gespräch und Ihnen wünsche ich viele Impulse bei unserer heutigen Ausgabe.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler. Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Ja, lieber Björn, wir haben uns vorhin aufs Du geeinigt, ja, weil wir festgestellt haben, dass in unseren beiden Branchen eigentlich das Du ja die richtige ja Ansprechform ist. Und wir haben uns eben schon ein bisschen im Vorgespräch unterhalten. Ich habe gesagt, das, was du mir gerade erzählt hast, das hätten wir eigentlich schon alles aufnehmen können. Deswegen werden wir jetzt nochmal drüber sprechen. Und bevor wir loslegen, bevor wir einsteigen, möchte ich dich natürlich erstmal bitten, dass du dich mal vorstellst, ja, und uns erzählst, wer du überhaupt bist, was du machst und wie du zu diesem Thema gekommen bist. Dir gehört das Wort.
Danke, Andreas, für die Einladung. Ja, es ist wie immer im Leben eine lustige Geschichte, wenn es gut gelaufen ist, hinterher zumindest, aber wir haben ein spannendes Abenteuer. Ich habe bin zum Zeitpunkt der Aufnahme, werde ich 49 diesen Sommer, bin also Jahrgang 74. Und habe 2001 mit dem begonnen, was man landläufig Teleshopping nennt. Damals mit RTL Shop, mittlerweile seit 17 Jahren für mein Lieblingsfernsehkaufhaus QVC zu arbeiten. Und das ist ein irrer Job, super geil, das macht unendlich viel Spaß. Tausende Live-Shows sind da zusammengekommen. Und ich bin irgendwann vor x Jahren, das muss ja jetzt 7 oder 8 Jahre gefühlt her sein, auf Simons TED-Talk gestoßen, Start with Why. Den habe ich gehört und das hat mich total geflasht, weil da plötzlich jemand war, der das, was ich immer irgendwie gefühlt oder geglaubt habe, in so griffige Worte verpackt hat, dass ich dachte, ja, genau so muss das eigentlich sagen. Dann habe ich mir das US-Hörbuch angehört Und das, wo es ja nochmal deutlich ausführlicher ist als der TED Talk. Und obwohl ich nahezu Native Speaker bin, es ist unheimlich herausfordernd gewesen, dem wirklich konsequent zu folgen. Ich habe dann also 3 Minuten gehört, habe darüber nachgedacht, die nächsten 3 Minuten verpasst, zurückgeskippt und nochmal gehört, wie es so ist. Und wenn ich jetzt natürlich im Laufe der über 2 Jahrzehnte der letzten Jahre ganz viele Manager und leider zu wenig Leader getroffen habe, so würde ich das mal sagen, habe ich mir in den Kopf gesetzt, ey, die müssten das eigentlich mal hören. Jetzt kommen wir zu dem, erster Gedanke war, kauf 30 von diesen CDs und verteil die mal an war noch die Zeit von CD, verteil das an die Leute. Und dann habe ich mir überlegt, ja, das ist ja doof. Als Native Speaker kann ich dem schon nur sehr konzentriert folgen. Das heißt, die meisten, die jetzt Ticken weniger Englisch oder Ticken weniger Praxis haben, sagen wir mal, für die wird es schwierig. Und dann habe ich mir in den Kopf gesetzt, die deutsche Version von dem Hörbuch zu produzieren. Wie jedes Kapitel in meinem Leben beginnt auch das mit den Worten, ja Björn, du stellst halt alles immer so einfach vor. Habe ich den Verlag, Redline Verlag, super Leute übrigens, aber es war nicht einfach, echt lange ja beackert, muss ich schon sagen. Hat gesagt, Mensch, Freunde, gib mir doch die Rechte, ich mache das auf Deutsch. Und Hörbücher waren noch gar nicht so ein Ding. Wie gesagt, wir haben es noch als CD produziert. Als ich die irgendwann weich gekocht hat, haben die gesagt, ja komm, dann machen wir eine Lizenz, dann kriegst du die Rechte. Wir schicken dir mal das Skript und dann produzier das halt mal, wenn du meinst. Das habe ich mir auch so einfach vorgestellt. Das Skript kam dann, ich dachte, ach guck mal, da polierst du mal eben drüber über den Text, gehst ins Studio, nimmst es auf. Die Textpolitur hat mich 6 Wochen gekostet, 3 Wochen meinen Sommerurlaub und noch 3 Wochen danach, bis es dann wirklich halbwegs okay war, sag ich mal so, oder ein Material war, mit dem ich arbeiten konnte. Und ich glaube, für die 7,5 Stunden oder 7 Stunden 42, die es am Ende geworden sind, mein Toningenieur hat auch gedacht, ich ziehe bei ihm ein, war ich 4, 5, 6 Wochen in diesem Studio. Und als ich dann endlich fertig war, habe ich gedacht, jetzt müsstest du eigentlich die ersten beiden Kapitel nochmal neu machen. Aber wenn du so arbeitest, Andreas, dann weißt du selbst, dann wird es halt irgendwie nie fertig. Und dann habe ich gesagt, komm, wir schneiden es, editieren es, passen an, pressen es, hauen es raus zu den Streamern. Und ich hatte dann, das hat alles in allem ein Jahr gedauert, ich hatte endlich die CDs, die ich verschenken konnte. Und habe es aber nicht dabei belassen, sondern habe es zum Vorbild genommen, quasi eine kleine Firma nach diesem Modell zu bauen, die mich dann mit der Praxis auch stärker konfrontiert als mit der Theorie. Und das ist nicht immer ein leichter Weg, aber es ist halt unheimlich erfüllender Weg, würde ich mal sagen, so ungefähr.
Ja, ich find's natürlich total beeindruckend, wenn du das so erzählst. Und Kai hatte mir es ja schon so ein bisschen berichtet. Und ich konnte es gar nicht glauben. Ja, also erstmal, um es mal wirklich nochmal deutlich zu sagen, dein Hauptjob, und da hast du ja auch, glaube ich, eine ganz, ganz hohe Schlagzahl, wie ich gerade eben gehört habe. Du stehst ja eigentlich permanent vor der Kamera und bist ja, wie viele 1000 Sendungen hast du schon produziert? Was hast du da vorhin gesagt?
Also ich meine, ich habe bei 12 oder 15.000 Live-Shows aufgehört zu zählen. Dadurch, dass mein Lieblingsvertragspartner einfach ständig live sendet von 8 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts, ist da natürlich im Laufe von über 22 Jahren ein bisschen was zusammengekommen.
Wow.
Und witzigerweise hat es mir in 2020 auch einen kleinen Guinness-Weltrekord eingebracht für die meisten Live-Shows in einer Woche.
Du stehst da im Guinness-Buch der Rekorde, gell?
Mit dieser Zahl. Ja, genau. Ich stehe da hinten, weiß ich mal, ob das... Da oben in der Mitte kannst du ungefähr die Urkunde an der Wand sehen.
Hammer. So, und dann, das muss ja auch nochmal wirklich rausgestellt werden, deine Intention, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und diese Leidenschaft, das auch jetzt dann zu übersetzen, das hatte erstmal überhaupt keine kommerziellen Interessen. Also du bist nicht Berater in seinem Sinne-Kontext, so wie wir es machen oder so, sondern es ging dir einfach nur darum, dass du das, was da quasi rüberkommt, sagst, das müssen mehr Leute im Deutschen verstehen.
Genau, das war der Plan. Ich dachte, boah, das ist so geil. Und jetzt habe ich ja mit vielen Leuten, ist immer überwiegend aus der Handelswelt zu tun, Konzerne, ganz viele Systeme empfinde ich persönlich auch als nicht ideal, teilweise sogar toxisch. Du kannst das geilste Produkt der Welt haben. Am Ende heißt es immer, ich brauche einen Euro mehr Nachlass im Einkaufspreis oder. Und ich habe gesagt, Mensch, das müssen die einfach hören. Du kennst so viele von Nord nach Süd, von Ost nach West durch die ganze Handelslandschaft. Die müssten das eigentlich hören. Und so wie andere Modellbau machen in ihrer Freizeit oder mit Märklin oder wie auch immer auf dem Golfplatz stehen, habe ich halt gedacht, nee, ich muss das halt einfach auf Deutsch machen, um es unter die Leute zu bringen. Also null kommerzielles Interesse. Es ist jetzt, viele wissen es auch, der ganze Streaming-Kram, wenn du nicht gerade Madonna bist, dann kannst du auch von so den Streaming-Gebühren am Ende nicht mal voll tanken. Aber es ist egal für mich. Wichtig ist, es kommt raus. Dadurch habe ich den Kai kennengelernt auf einer Veranstaltung im Frankfurter Hof. Wiederum, weil ich mit der Veranstalterin in Österreich ein kleines Filmchen produziert hatte. Und dann, wenn du dann so 2-3 Tage in so einem Studio eingesperrt bist, gehst du zum Abendessen, unterhältst dich. Die Jane Ulich, übrigens schöne Grüße an der Stelle, sagte, ja, das passt super, komm doch mal vorbei. Ja, gut, habe ich gedacht, dann kommst du halt mal vorbei. Und da treffe ich dann den Kai, jetzt sitzen wir heute hier und das ist ein weiteres spannendes Abenteuer. Und ich finde es eigentlich mega geil, dass es die Menschen wirklich interessiert, dass es vielen hilft. Wir haben darüber gesprochen im Vorgespräch. Du arbeitest nach diesem Prinzip schon ewig lange. Und somit habe ich wohl offensichtlich das große Glück, dass ich mich jeden Tag mit Dingen beschäftigen darf, die mir einfach unendlich viel Freude machen. Und mit dem Buch zusammen, den Erfahrungen aus dem Handel, habe ich dann das quasi als Bibel genommen und danach eine kleine Firma, einen kleinen Direktvertrieb zu bauen, nachdem ich dann endlich mal identifiziert hatte, was denn mein Warum ist. Und das geht jetzt aber auch schon ins 8. Jahr und ist immer noch einfach eine mega Reise und ein mega Abenteuer und so begleitet es mich heute immer noch jeden Tag, obwohl natürlich die öffentlichen Kontakte dazu weniger geworden sind.
Also ist wirklich, muss man ja sagen, Björn, das ist eine irre Geschichte, also die mir jetzt gerade eben bewusst wird. Ja, ich habe mir das in der Konsequenz doch gar nicht bisher klar gemacht, ja, dass ich seit jetzt ja mehreren Jahren, ja, dich ja quasi dann permanent sozusagen mit dem Produkt, was du gemacht hast, da empfehle und weiterempfehle. Ich weiß gar nicht, auf wie viele Veranstaltungen, wie viele Vorträgen, wie viele Kongressen ich in den letzten Jahren gesprochen habe oder Online-Veranstaltungen auch während der Corona-Zeit. Also ich könnte, glaube ich, auch bald irgendeinen Guinness-Rekord aufstellen an Präsenz auf Bühnen und in Terminen und Vorträgen. Wie viel Leuten ich empfohlen habe, quasi das zu hören oder das zu lesen, was du getan hast, also was du übersetzt hast, ja. Und ich muss jetzt an der Stelle erstmal dann im Namen der gesamten CEC-Familie, aller Mitarbeiter, Klienten und allen, die dazuhören, natürlich erstmal Danke sagen, dass du das auf dich genommen hast, das ins Deutsche zu übersetzen, weil es mir in den letzten Jahren extrem geholfen hat, ja, und also von daher, ich meine, wir können beide Simon Sinek Danke sagen, für das, dass er überhaupt das in Worte gefasst hat, und wir gehen ja gleich auch auf die inhaltlichen Themen natürlich ein, aber ist ja irre, dass du das gemacht hast, ja, sich jetzt hier unsere Wege kreuzen, das ist schon eine spannende Synapse, die da jetzt gerade entsteht.
Ja, das ist total abgefahren, also und auch völlig witzig, aber letztlich hat es ja dadurch für mich, ich sag mal, in erster Linie sein Ziel erfüllt, das Wort wird verbreitet, wenn man es so sagen will. Du bist derjenige, der das tut und dass wir uns jetzt treffen, das müsste man aufgucken. Wann haben wir das denn gemacht? Warte mal.
Ja, also bei mir ist natürlich klar, dass in meinem Kontext ja natürlich immer erstmal viele implizieren, haben mich viele gefragt, was ich dafür bekomme, dass ich das empfehle, ja, dann, dass ich natürlich das kommerzielle Interesse habe, natürlich unsere Consulting Auftragsbücher voller zu bekommen, ja, mit dem, was wir da machen, aber und da können wir jetzt ja gleich auf die inhaltliche Ebene eingehen. Wir hatten ja gerade eben auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ich meine, ich habe mich natürlich seit, wie gesagt, über 30 Jahren beschäftige ich mich mit Visionen, mit was treibt Menschen an, was treibt Organisationen an, wie entwickle ich ein kraftvolles Leitbild in einer Organisation. Ich habe ganz, ganz viel mit Friedmund Malik gemacht, mit Managementzentrum St. Gallen. Wir agieren nach dem EFQM-Modell. Das sind ja alles die Dinge, wo es ja genau um diese Themen geht. Und deswegen hat das als Puzzlestein so hervorragend ja in unsere Didaktik reingepasst, weil er ganz viel von dem, was wir machen, ja wirklich halt einfach nochmal so in Worte gefasst hat. Und als ich dann, ich habe es ja eben gesagt, als ich dann in der FAZ, warum auch immer, gab es, ich weiß gar nicht, ob du den Artikel kennst, gab es einen sehr umfangreichen Artikel über Simon Sinek und seine Geschichte. Und dann stand dick erklärt, ja, dass das Schweizer Management-Modell St. Gallen das optimale Instrument ist, um all das, was er in seinem Bestseller beschreibt, in Unternehmen reinzubringen. Da habe ich gedacht, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Also es ist ja für mich wie, also besser hätte es ja gar nicht sein können. Ja. Und deswegen hat sich das alles so gefunden. Und seitdem nochmal in jeder Präsentation, in jedem Vortrag, den ich halte, ist Simon Sinek. Ja, ich werde dich jetzt ab sofort auch immer erwähnen dabei und dir Danke sagen. Seid ihr dabei? Also du bist immer dabei in den letzten Jahren bei mir.
Es ist abgefahren, vor allen Dingen. Ich habe mich ja dann nicht mehr richtig, also was heißt gekümmert, weil ich ja gar kein Kommerzialisierungs- oder Monetarisierungsinteresse habe. Aber das ist ja schon abgefahren, was daraus geworden ist. Also mich haben im Laufe der Jahre ein paar Leute angerufen. Da gibt es einen Professor in Würzburg, der lehrt das. Ich kenne einen großen, tollen Brillenhersteller, Uvex, die benutzen das beispielsweise. Was mich natürlich dann immer gefreut hat, aber dass das so eine Dimension hat, hätte ich mir nicht träumen lassen und plättet mich auch.
Ja, kannst du stolz drauf sein. Kannst du stolz drauf sein, auf jeden Fall. Also, auch bis jetzt gibt es zwischen uns keine monetären Verflechtungen, um das auch mit aller Deutlichkeit zu sagen. Ja, also es ist schon wirklich kurios. Ja, aber Björn, lass uns vielleicht mal so ein bisschen auch auf die Inhalte einsteigen, weil das ist ja so das, was die Leute ja auch im Moment interessiert. Und ich muss sagen, so auch durch die ganze Corona-Zeit, ja, und die Orientierungslosigkeit, wir können jetzt sagen Transformationsprozesse, kulturelle Transformation, digitale Transformation und, ja, die Leute, Generation Zs, ja, und so weiter. Es ist ja ein Sammelsurium von verschiedensten Dingen, die da gerade zusammenkommt. Wird den Leuten ja ihr Why immer unklarer. Also die Orientierungslosigkeit wird sozusagen immer größer. Und also ich habe so für mich das Gefühl, deswegen würde ich gerne deine Meinung dazu hören, ich habe für mich so das Gefühl, dass gerade jetzt so in den letzten Jahren mit allem, was fast passiert, dieses Why eine immer entscheidendere Rolle spielt, ob jemand als Mensch zündet, ja, oder ob eine Organisation zündet, ja, ob da Esprit, Spirit, Geist drin ist. Wie siehst du das?
Also das sehe ich ganz genau so. Für mich war es ein zweistufiger Prozess. In letzter Konsequenz dreistufig. Ich musste also erstmal diesen Warum- oder Why-Bedarf erkennen. Das war für mich einfach, weil ich habe das Buch gehört und dann war das da. Dann bin ich auf die Suche nach meinem Warum gegangen. Da habe ich aber auch locker 2-3 Jahre falsch gelegen, was ich dachte, was es wäre und am Ende nicht war, ganz interessanterweise. Ich habe dann das Find Your Why und dann habe ich noch Leaders Eat Last, was ich auch sehr empfehlen kann von Simon. Und habe gedacht, das hilft mir dann irgendwie. Und wie immer im Leben, es muss halt Klick machen. Und irgendwann hat es bei mir Klick gemacht. Und da können wir vielleicht später noch drüber sprechen. Und dann habe ich das richtig identifiziert. Und ich sehe das heutzutage auch, dass wichtig ist, sich erstmal auf die Reise zu machen und es finden zu wollen. Und das an sich ist auf jeden Fall schon eine Verbesserung, auch wenn man es nicht direkt trifft oder wenn man ein bisschen daneben liegt oder es ein schwierigerer Prozess ist. Aber das Bewusstsein, und das sehe ich halt bei vielen, dass das Bewusstsein, sich auf die Suche zu machen oder auf diese Reise zu machen, halt noch nicht bei sehr vielen ist. Also ich meine, das wirst du besser kennen als ich. Du liest in jeder zweiten Bude, wo du reinkommst, steht an der Wand Purpose, Innovation. Und Andreas, heute bitte etwas mehr Innovation. Ja? Nicht umsetzbar. Wie geht's? Wie soll's gehen? Das ist ja kein praktikables Wort, so ein Substantiv. Ne? Und das ist genau der spannende Punkt. Und ich freue mich immer, wenn ich Firmen sehe, wo es funktioniert, oder wo es überhaupt die Reise begonnen wird, weil ich denke, ach, siehst du, guck mal, jetzt haben die es auch verstanden. Und das war ja eigentlich mein Uransinnen, dass es einfach mehr Leute ernst nehmen, weil das ist natürlich klar. Du lebst in schwierigen Zeiten und bei uns als Selbstständigen ist es ja auch so. Wir bauen uns, weil uns keiner sagt, wann wir im Büro sein müssen morgens, bauen wir uns unsere eigenen Leitplanken, dass wir sagen, das erste Meeting ist um 9. Da musst du halt irgendwie da sein. Oder als letztes wird am Tag dies und das gemacht. Und so baut man sich seine Leitplanken von, sagen wir, einem physikalischen Rahmen. So habe ich das zumindest gemacht. Weil ich ja die Selbstständigsein auch nie richtig gelernt habe, obwohl ich es jetzt fast 30 Jahre mache. Und das, ich frage immer erst, warum, oder dieses Why, das ist halt eine sehr gute Leitplanke, weil es auch ein sehr guter Filter ist, durch den ich einfach jede Entscheidung im Unternehmen top verproben kann, ob es richtig ist oder falsch oder ob es diesem Ziel dient. Das ist so meine Erfahrung damit. Ich freue mich total, dass es sich immer weiter verbreitet, auch in der Gesellschaft und jetzt nicht nur in der Unternehmenskultur natürlich. Mhm.
Ich stelle da sogar sehr ketzerische Thesen auch immer auf, ja, dass ich sage, es gibt maximal 5%, ja, der Unternehmen, wo ein tatsächliches Why, ja, vorhanden ist, ja, weil ich meine, das ist jetzt die Frage, das war auch spannend. Ich hatte letzten Tage ein Gespräch mit einem Geschäftsführer von einem großen Bauunternehmen. Und der wollte dann auch von mir wissen, wo dann unser Unterschied ist mit dem, was wir machen. Und er liest sich alle möglichen Leitbilder, so wie du es ja auch gerade sagst, das sehe ich ganz genauso, liest er sich das durch. Und heute musst du ja als modernes Unternehmen und attraktive Arbeitgebermarke, musst ja ein Leitbild haben. Und das steht natürlich irgendwo an der Wand oder das steht irgendwo auf einer Homepage, ja. Aber wer hat es gemacht? Wie ist es entstanden? Es ist duplizierbar. Was ist wirklich der Sinn, der da drin steckt? Ja, ist es auch wirklich so, dass alle Mitarbeiter in der Organisation, egal ob es 50, 500 oder 5000 Mitarbeiter sind, sind die mitgenommen worden? Ist es ihr Why? Sind die beteiligt in der ganzen Geschichte und so weiter? Und das ist ja, nochmal, das macht ja kaum jemand.
Genau, und das ist auch, da habe ich, also wenn ich jetzt sagen würde, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch wäre das maßlos übertrieben, aber da ich jetzt, der Termin steht schon ein paar Tage bei mir im Kalender und wenn man dann so nachdenkt, beim Zähneputzen, vorm Einschlafen, unter der Dusche und wie man es halt so macht, habe ich an so ein paar große Firmen gedacht, die ich kenne. Und es ist, bei manchen funktioniert es super. Also Simon Sinek hat zum Beispiel für QVC US begründet es die Guiding Principles. Why, how, what, was ganz interessant ist, was auch Jahre nach meiner deutschen Version erst kam. Aber bei ganz vielen funktioniert es halt noch nicht so gut. Und es liegt ja auch teilweise daran, dass Systeme aus meiner Sicht teilweise toxisch angelegt sind. Mhm. Du kannst es gar nicht richtig tun, nicht mal, wenn du es willst. Mhm. Ich sage ein Beispiel, ich kann sagen, es ist ein großer Versender, den es mittlerweile nicht mehr gibt, also ein Katalogunternehmen. Und die hatten die Maßgabe, die Einkäufer so und so viel Premieren zu kaufen. Mhm. Neue Artikel muss die Seiten voll kriegen. Und das wurde, damit diese Person ihre Liste abarbeiten kann mit genug grünen Häkchen, war es dann am Ende egal, wie gut oder wie richtig der Artikel zum Sortiment passt oder. Es war halt wichtig, ey, die Marge muss stimmen und ich muss das Häkchen machen für, ja, ich habe einen neuen Artikel gekauft. Dient das jetzt dem Ansatz, innovative neue Produkte zu finden, ist ein neuer Artikel weniger vielleicht der bessere Artikel, weil er eine Seite weniger in deinen Katalog drucken muss, beispielsweise und. Und da kannst du im Prinzip oben dran schreiben, was du willst, von sei innovativ, mach immer das Richtige und so weiter und so fort. Wenn das darunter gebaute technische Modell für die es letztlich in der Execution am Hals haben, nicht funktioniert, dann wirst du ja nie den richtigen Output erzeugen. Weil einfach der Weg, wenn du die Leute auf dem alten, falschen Weg lässt, haben sie ja, dann natürlich ist ihnen das Hemd näher als der Bock. Ja, ich brauche 10 Artikel, also kaufe ich 10 Artikel. Ist mir doch ganz egal, ob das jetzt der richtige ist oder wie es dem Lieferanten damit geht, der hier eigentlich nur benutzt wird, um die Katalogseiten zu füllen und so weiter und so fort. Also das Warum zu finden ist, und das ist schön, aber ohne das How und das What darunter, wenn du die Organisation nicht dahingehend umbaust, unterstellt, sie ist vorhanden schon, dann ist es eigentlich auch nichts wert. Ich hatte das Glück, dass ich meine Organisation danach gebaut habe. Das heißt, ich musste gar nichts umkrempeln. Ich hatte es ein bisschen leichter. Ich musste es halt nur von Anfang an richtig machen. Und wir sind jetzt mittlerweile auch etwas über 100 Menschen in dieser Organisation. Und es ist aber auch nicht leicht, sich treu zu bleiben. Das ist wie mit einer guten, wie mit einer schlechten Diät. Das geht halt ein paar Tage und irgendwann steht da wieder die Pommes mit der Mayonnaise dann auf
dem Tisch. Keiner weiß, wie es geschah, war die alte Gewohnheit wieder da. Das ist, ich weiß gar nicht, wie weit du dir sogar schon die ein oder andere Folge mal angehört hast. Ich habe ja dann auch die Stufen, also genau wie du es jetzt auch sagst, über das How und über das What haben wir auch intensiv thematisiert und auch mit vielen Beispielen belegt. Und letztendlich nachher, der dritte Schritt ist ja, wie werde ich zum Meister der Umsetzung? Und wie muss ich mit Disziplin agieren und so weiter. Aber das, da kommen wir auch, finde ich, gleich nochmal dazu. Ich würde ganz gerne nochmal in das Why nochmal reingehen und deine Erfahrung nochmal, oder du hast dich ja nun sehr intensiv mit dem Autor beschäftigt, mit dem, was er geschrieben hat, weil das mich natürlich auch sehr triggert, weil ich sage, dass wir haben da eine Didaktik dahinter, wir entwickeln eine Vision, wo wir alle mit reinnehmen, die wird nach 6 absetzen, dann wird die permanent immer wieder in die Prozesse mit reingenommen, ist bei Einstellungsgesprächen dabei, wird in einem Jahresprozess reflektiert, die wird gemessen und so weiter, wird immer wieder hinterfragt und so. Also ich bin da schon ein sehr hoher Systemfetischist, ja, an der Stelle, um das dauerhaft im Leben zu halten. Was glaubst du oder was sind deine Erkenntnisse, wo du sagst, ja, woran scheitert's, ja, dass so ein Why vielleicht wieder verloren geht, ja, oder was würdest du sagen, sind die Erfolgsprinzipien, wie du so ein Why auch in einer Organisation immer wieder in Präsenz hältst?
Also erstmal, es muss das Richtige sein. Also ich bin, wie viele von uns, die mit Disney-Filmen aufgewachsen sind, ja ein Riesenfan der Just-World-Theorie, gerechte Welt. Das hat übrigens der Nasher so formuliert, was ich völlig plausibel fand, das Beispiel. Man hat immer gedacht, wenn du es gut machst und ordentlich machst, dann wird es am Ende schon gut. Der Gute heiratet die Prinzessin, der Böse wird gevierteilt. Und dann musst du ja irgendwann feststellen, dass es halt einfach so nicht ist. Der Gute heiratet nicht immer die Prinzessin und der Böse wird im Zweifel gar nicht gevierteilt, sondern befördert. Und wenn es zu meinem Nachteil ist, daraus habe ich mir den Gedanken hergeleitet, die Marke, die wir mittlerweile auch haben, heißt Treat Everybody Good. Aha. Every und Body mit einem Unterstrich getrennt, weil es sich halt auf den Menschen und den Körper bezieht. Und das war eigentlich so mein erster Warum-Ansatz. Ich fühlte mich ganz oft ungerecht behandelt, weil ich gar nicht erkannt habe, dass es gar nichts Persönliches gegen mich ist, sondern dass die Organisation, welche auch immer, die großen Warenhäuser sind ja mittlerweile auch nicht mehr da. Deswegen kann ich die auch kurz anreißen. Das gar nicht gegen mich gemacht hat, sondern für ihr, ich muss dieses, jenes erfüllen System. Und ich war dann zufällig nur der dabei über die Kippe gefallen ist. Also dachte ich, mein Why sei, treat everybody good, behandle die Menschen ordentlich. Das ist zwar grundsätzlich meine Geisteshaltung und entspricht meinem Charakter, stellte sich aber heraus, es ist gar nicht das tiefere Warum, sondern das tiefere Warum hat sich bei mir als ich würde es mal Unabhängigkeitserklärung nennen. Das heißt, ich war auch ein bisschen auf dem Holzweg, habe dann gemerkt, nee, ich muss erst die Unabhängigkeitserklärung haben, dass ich völlig unabhängig von großen 60-70% Kunden bin, dass ich unabhängig von Konzernen bin und so weiter, damit ich überhaupt das exekuten kann, dieses Treat Everybody Good und so. Durch diesen Umweg, und da komme ich jetzt zu deiner Frage, wie kann man es denn sicherstellen, dass es wirklich funktioniert? Wir sind ein kleiner Laden, für mich ist es ganz einfach. Ich bin die letzte Instanz, ich schaue es an und sage, passt es durch diesen Filter durch oder passt es nicht durch diesen Filter durch? Weil ich das halt entscheiden kann. Jetzt hast du natürlich in größeren Firmen immer das Problem, Das größte Problem ist uns allen bekannt seit den 70er, 80er Jahren, Jack Welch und die Shareholder-Value-Theorie. Und dem Shareholder ist es im Zweifel mal vorrangig egal, wie langfristig du deinen Laden gut umbaust, um ihn erfolgreich zu machen, weil der will seine Quartalzahlen sehen, die Kurse müssen steigen, Revenues und so weiter, Dividenden sollen bezahlt werden. Und eigentlich kann das ja, da der ja erstmal ein externer Faktor ist, der nichts mit deinen Leuten, nichts mit deinem Team, nichts mit deiner Familie zu tun hat, aber dass der ist, nachdem sich die meisten großen Firmen betroffenen Opfer, könnte man sagen, richten, das ist eigentlich schon mal das erste Problem, dass einem jedem klar sein muss, dass die Leute, die sich nicht für dein Warum interessieren, müssten in einer perfekten Welt einfach auch weniger zu sagen haben in deinem Laden. Erst recht, wenn sie gar nicht da arbeiten, sondern nur Aktien besitzen. Mhm. Das wäre ja vielleicht schon mal so der Ansatz, wo man sagen könnte, so, und wie kontrolliere ich es? Es ist einfach ein ständiger, jetzt musste ich gerade mal irgendein Update wegklicken. Es ist einfach ein ständiger Prozess für diesen Filter. Und du musst aber auch, guck mal, wie viele Leute kennst du und wie viele Firmen, die einfach Angst haben? Die sagen, mein Boss ist ein Arsch. Das ist halt einfach so. Und er hat auch gar keine Ahnung. Ich mache zwar das, was der sagt, aber die Beziehung ist nicht von Respekt geprägt. Das wäre ja ein guter Ansatz, damit die Leute sich trauen, es umzusetzen, müssen sie ja erstmal den Respekt haben, den du übrigens nicht in einem 12-punktigen Online-Survey erringen kannst, diesen Respekt. Da wäre es vielleicht besser, du stehst auf und gehst ins Nachbarbüro und sagst, hey, wie geht's dir? Wie findest du es bei uns? Da würde man ja schon mal anfangen, das einfach das, was man heute Kultur nennt, aufzubauen im ersten Schritt. Und das geht nicht mit kostenlosem Vitaminwasser und Sitzsäcken. Und wir nennen den Weg vom Parkhaus zur Kantine, der Weg heißt jetzt Campus und dann sind wir ja schon halb da. So einfach ist es halt nicht.
Ja, so ist es, Björn, absolut. Wie nehmen wir denn die Leute mit? Ja, das heißt, jetzt der Unternehmer natürlich, wie es ja immer so schön heißt, mit dem Fisch und mit dem Kopf, ja, das, da sind sich ja auch nun viele drüber bewusst, ja, jetzt gehe ich vielleicht in so einen Weihprozess rein und nehme auch meine Führungskräfte mit, im besten Fall natürlich alle Mitarbeiter, aber dann steht das Weih ja irgendwann und jetzt kommen auf einmal neue Mitarbeiter dazu. Die sind den ganzen Weg erstmal nicht mitgegangen. Ist es damit getan, denen das einfach mal zu erklären oder zu zeigen oder was würdest du empfehlen?
Also ich muss gerade ein bisschen über meine kleine Organisation nachdenken. Also meine Erfahrung ist es, du sagst es denen, so und so ist es, und dann sagen alle, boah, das ist ja super. Das haben wir uns ja immer gewünscht, oder das wäre ja toll, oder das wäre zu schön, um wahr zu sein, und so weiter und so fort. Und es ist sehr schwierig für mich, die passenden Leute zu finden. Weil es natürlich leicht ist zu sagen, geh in die Fußgängerzone und finde jeden mit einem roten Hut. Die Leute hast du schnell gefunden und wenn es so einfach wäre, hätten wir auch alle gar kein Problem. Bei mir ist es so, ich habe am Anfang entwickle ich ein Gefühl, dass ich sage, Mensch, guter Typ oder Mann, Frau, egal, könnte passen. Und wenn ich dann diese Entscheidung treffe, könnte passen, stelle ich mir gut vor, verbringe ich Stunden damit. Nicht am Stück, immer wieder, ich rufe mal an und sage, hör mal, und hier, und wie findest du es denn? Weil das Eigentliche, bevor du mit deinem Why anfangen kannst, ist eigentlich, dass du alles das, was in der bisherigen Karriere bei und an diesen Menschen verbockt wurde, erstmal abbauen musst. Weil natürlich, du bist der Boss, die sagen dir im Zweifel, was du hören willst, und sagen, das finde ich alles super. Musst dich ein bisschen auf deine Menschenkenntnis verlassen. Und bevor die aber wirklich offen sind, für das, was deine Vision ist von deinem Laden, musst du eigentlich erstmal die Mauern aufbauen, die da in den letzten x Jahren der bisherigen Karriere dieser Person erstmal von anderen errichtet wurden. Und das ist eigentlich das Schwierige. Wenn du das einmal geschafft hast, dann geht der Rest nicht von alleine, aber deutlich, deutlich leichter. Und aus meiner Sicht ist die Voraussetzung, dass es überhaupt passieren kann, dass diese ganzen Mauern im Kopf erstmal eingerissen werden.
Ja, ich habe jetzt auch gerade wir haben ja eben schon gesagt, dass das Generationenthema holt uns ja auch immer mehr ein. Und ich habe schon seit Jahren übrigens immer einen schönen Spruch auf Lager, wenn jemand über seine Mitarbeiter und Führungskräfte schimpft, ja, dass ich dann immer sage, jeder Unternehmer und jede Führungskräfte bekommt die Mitarbeiter, die er verdient. Ja. Und die Mitarbeiter sind immer ein Spiegelbild der Führungskraft, also wie der Herr, so ist Geschirr. Und jetzt ist ja gerade das neue große Jammerthema, ist ja die Generation Z. Ja, und wenn Kai macht ja immer schöne Roundtable-Veranstaltungen in Frankfurt und da laden wir immer Unternehmer ein und da machen wir immer so eine, die Veranstaltung heißt ja, wie werde ich zum besten Arbeitgeber Deutschlands, ja, wo wir ja dann entsprechend vortragen. Und dann kommt so die Vorstellungsrunde und fast jeder hat das gleiche Thema, natürlich Fachkräftemangel, Generation Z und so weiter, ja. So, und ich sage immer Sinn stiften. Und ich habe so viele junge Menschen kennengelernt, Generation Z-Menschen kennengelernt, ja, die natürlich, wenn sie ein Why finden in der Organisation, auch zünden und riesen Bock haben, da mitzumachen, ja. Und ich glaube, also gerade auch aus dem Kontext heraus, das, was du sagst, Björn, trifft da im Moment absolut den Nagel auf den Kopf, oder?
Also das auf jeden Fall und vor allen Dingen, es muss einem erstmal klar werden, Gen Z ist ein Ding, davor sprachen wir über Millennials natürlich, es ist ganz klar, da waren die Parameter ein bisschen andere, da ging es halt um das kostenlose Vitaminwasser und die Sitzsäcke. Mittlerweile ist ein großes Thema, völlig zu Recht natürlich auch die Entwicklung des Planeten an sich. Ja. Und das ist das, was viele, viele interessiert. Ich sehe es an meinem Sohn, der ist 14. Und der macht sich so langsam auch mal Gedanken, wie das Leben weitergeht oder wie die Welt aussieht oder aussehen soll, in der er dann lebt. Aber das ist ja nicht isoliert zu betrachten. Also du kannst ja etwas gegen den Klimawandel tun, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben. Und dafür ist es, wenn das Why meinetwegen wäre oder in die Richtung geht, dann ist es ja ganz egal, ob du eine Bäckerei hast, ob du ein Hufschmied bist oder ob du, weiß ich nicht, ein Startup bist, weil es ein digitales Produkt hat, ohne Ende nach oben skalieren kann. Die Umsetzung oder die Herausforderungen sind ja immer andere. Und, weiß ich nicht, Server brauchen ja auch Strom und so weiter und so fort. Oder ein Backofen braucht auch Strom in der Bäckerei. Also ich glaube, das ist halt das, dass du musst halt die richtigen Leute finden, die darauf Bock haben. Und wenn das eine oder andere Thema nicht dein Ding ist, dann ist es ja auch nicht schlimm, weil es gibt ja genug von den Leuten, die sagen, hey, ich habe eigentlich Bock auf Handwerk, wenn ich es verstanden habe. Das ist ja auch ein großes Dilemma, was wir heute sehen. Dieses Reifen wird bald nur noch mit Doktortitel gewechselt und so weiter und so fort. Das sehen wir in, dass die Autohäuser sind oder die ganzen Handwerksbetriebe. Ein Freund von mir ist Fliesenleger, der klagt ja auch in der. Ich sehe es immer, und das ist ein gutes Beispiel, wie der Menschen dazu bewegt, bei ihm Fliesenleger zu werden oder im Innenausbaubetrieb zu arbeiten. Und gehen geht es. Und es geht immer gut, wenn du es richtig machst, wenn du mit dem Warum anfängst, dann dir überlegst, wie mache ich es denn und was ist das Output davon, also nach dem Golden Circle. Und was übrigens ganz schlecht funktioniert ist, ja, dann sind wir jetzt mal grün, machen Ökostromtarif und dann wird Gen Z schon darauf reagieren. Genau das funktioniert halt eben nicht, weil diese, ich sag mal, Lippenbekenntnisse in jede argumentative Richtung entlarven sich halt meistens ja ganz schnell von selbst.
Ja, meine Oma hat immer gesagt, Ehrlichkeit währt am längsten. Ja.
Es ist aber auch am härtesten, dauert am längsten und ist auch am schmerzhaftesten.
So ist es, genau.
Kann ich dir aus Erfahrung sagen.
Ja.
Aber es ist ein gutes Gefühl.
Ja, genau so ist es. Also deswegen, das will ich auch nur nochmal spiegeln. Also dass die Worte von dir sind natürlich, kann ich nur unterstreichen. Und das heißt, ein Why zu entwickeln, was uns nach außen als Feigenblatt dient, ja, oder als Marketinginstrument, aber nachher wird es nicht gelebt in der Organisation oder nach relativ schneller Zeit erkenne ich, dass genau das nicht ist, was da propagiert wird. Das ist natürlich absolut kontraproduktiv und wird genauso schnell oder noch viel, viel schneller als Reputation in den Markt gehen und wird dann natürlich anekdotisch wahrgenommen. Also ich habe früher immer, wenn ich die Leitbildbroschüren mir von Konzernen angeschaut habe, ich könnte jetzt auch einen Namen nennen, will ich aber jetzt vermeiden, weil die Juristen werden wieder beschäftigt, dass ich das den Führungskräften dieses Konzerns das gezeigt habe und gefragt habe, und wie machen Sie das denn in Ihrem Unternehmen? Und diese Führungskräfte sich das dann angeschaut haben, da drauf geschaut haben und gesagt, oh, bei uns hier im Unternehmen, das höre ich ja heute zum ersten Mal, dass wir das hier so leben. Ja? Und also das ist halt genau das Gegenbeispiel. Ja, das wollen wir halt nicht.
Kennen wir alle genug Kameraden von und Kameradinnen. weil es halt, ja, es, also man muss bei allem so wie wir das belächeln, weil wir uns halt mehr oder weniger tagtäglich damit beschäftigen, muss man sagen, es ist aber auch eine verdammt schwere Aufgabe. Und es ist, du musst es halt auch erstmal angehen. Und ich bin dankbar für jeden, den du findest in deiner Klientenschar, die sagen, Mensch, wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Das ist leicht, sich in einem Fitnessstudio anzumelden, aber fünfmal die Woche hinzugehen, ist halt doch ein anderes Ding. Und jeder, der mal eine Diät versucht hat, der weiß es auch ganz genau. Es ist halt einfach Arbeit, aber wie jede harte Arbeit wird auch das umso mehr belohnt. Und da brauche ich gar nicht Simon fragen. Hatte das gesagt, Jahrgang 74. Von meinen Eltern gab es nichts. Also egal, was ich brauchte oder wollte, das kann der Walkman sein, der Führerschein und Zeitung austragen, arbeiten, nichts geschenkt und es dann zu schätzen wissen. Und viele werden das kennen auf eine ähnliche Art. Und genauso ist es mit dem Warum eigentlich auch. Wenn es dir erarbeitet hast und die schlaflosen Nächte hast und wieder sagst, nee, Mist, das war es jetzt auch wieder nicht, weil das schließt sich da nicht, der Kreis. Und wenn du es dann gefunden hast, dann ist danach alles echt umso leichter und umso schöner. Und vor allen Dingen schafft es ja eine viel offenere Firma, Belegschaft, Team, Community, was auch immer, ist mehr geprägt von Vertrauen, bessere Ergebnisse, Menschen arbeiten härter und es fällt ihnen leichter, weil es halt diesen ja oft missbrauchten Terminus des Purpose halt dann wirklich gibt. Und das ist überall, wo ich es gelebt sehe, ist es einfach echt unfassbar. Und mir tun fast alle die so ein bisschen leid, die es halt noch nicht ernst nehmen oder nur mal eben an die Wand malen oder sich noch gar nicht auf die Reise gemacht haben, weil auch deren Leben könnte leichter und erfolgreicher sein, sage ich mal so.
Das ist eine schöne Aussage. Ja, aber das ist ja genau das, also es ist wirklich nochmal zu unterstreichen, dass den Unterschied kannst du ja erst spüren, wenn du die andere Seite kennengelernt hast.
Ja, das ist so ein bisschen, da gibt es so zwei Sachen. Wie viel leichter ist dein Leben mit 10 Kilo weniger? Ich weiß das, weil ich hatte mal 30 Kilo mehr.
Ah, okay.
Und wie viel einfacher ist es, mit Skiern einen Berg runterzukommen, wenn man es so macht, wie es gemacht werden muss? Erster Reflex, ich habe spät Skifahren gelernt, deswegen kann ich dazu, ist das ein Beispiel, mit dem ich relativ gut was anfangen kann, mit über 30. Natürlicher Reflex ist, du legst dich nach hinten gegen den Berg und unweigerliches Resultat ist, du fällst auf die Nase oder auf den Poppes in dem Fall. Das heißt, du musst hier beim Skifahren den Berg runterlehnen und dann mit Technik anstatt Kraft arbeiten, damit es ordentlich funktioniert, so wie es halt gemacht werden muss. Und wenn du das erstmal unter Schmerzen, gerade am zweiten und dritten Tag, wenn du die Skischuhe wieder anziehst oder abends ausziehst, wenn du dem richtigen Weg unter Schmerzen gefolgt bist, dann klappt es plötzlich auch super. Ja. Und man neigt aber immer dazu, halt ist erstmal natürlich klar, die unbequemen Sachen zu vermeiden. Aber jeder, wie gesagt, der Skifahren gelernt hat, der mal 10 Kilo abgenommen hat, der weiß, wie viel besser es läuft im Leben, nachdem es dann Klick gemacht hat, wie man jetzt so landläufig sagt.
Ja, aber der Weg dahin, der Widerstand, der zu überwinden ist, auch in einer größeren Organisation, der ist immens. Ja, was soll das jetzt? Ja, warum soll man was ändern? Und es hat ja auch jahrelang anders funktioniert. Warum? Was soll das? Also wir kriegen ja auch immer, ich war gestern für ein größeres Bauunternehmen im Einsatz, ja, und da haben Mitarbeiter auch dann tatsächlich nicht verstanden, warum wir das überhaupt machen sollen, ja, also wieso sollen wir uns, mit was wollen wir uns auseinandersetzen, mit einer Vision, ja, wir müssen erstmal unsere Probleme lösen, die wir heute haben, ja, was will der komische Typ uns da jetzt erzählen, und also das Geld wäre mal lieber woanders ausgegeben, lieber 50 Cent mehr pro Stunde für uns, wie jetzt sich hier mit so einem Quatsch auseinanderzusetzen, ja, also das sind ja natürliche Reflexe in Organisationen.
Aber da hast du ja das beste Beispiel, mit einem Bauunternehmer, also da brauche ich ja nicht mal auf meine Erfahrungen gucken, da nehme ich einfach Simons Beispiel aus Start With Why, als hätten wir es besprochen, was wir nicht haben. Bauarbeiter nehmen wir jetzt mal, sengende Sonne.
Genau.
Du kennst das Beispiel, viele kennen es nicht. Und was sagt er? Die Steine sind schwer, ich baue an dieser Kirche. Ich weiß nicht, ob das in meinem Leben jemals fertig wird, aber Fakt ist, es ist ein Job und der bezahlt die Miete und ich werde das einfach weitermachen, weil ich es tun muss, ganz vereinfacht gesagt. Und 20 Meter weiter steht der Zwillingsbruder von diesem Bauarbeiter und der sagt, ja klar sind die Steine schwer und in der sengenden Sonne ist es so möglich, aber ich baue eine Kathedrale. Und das ist mein Ziel. Und ich bin Teil, genau wie der Architekt, wie der die bunten Fenster macht und so weiter und so fort. Ich bin Teil dieses Teams. Ohne mich wird diese Kathedrale nicht gebaut. Und die machen das Gleiche letztlich unterm Strich. Und warum? Also für eine Bauunternehmung ist es am einfachsten zu relaten. Ob sie Schienen bauen für den Schienenverkehr, ob sie Häuser bauen und Wohnraum haben willst, ob sie Straßen bauen und Städte und Menschen verbinden. Also gerade für jemanden in diesem Gewerbe müsste es ein wirklich einfaches sein, den höheren Zweck seiner Tätigkeit zu erkennen, sagen wir mal.
Sinn macht Gewinn.
Ja, das stimmt.
Ja, ich schaue mal so ein bisschen mit Schrecken auf die Zeit. Also die Zeit schreitet dramatisch voran. Ich wollte eigentlich noch so viel mit dir besprechen. Lass uns doch mal bitte kurz zumindest auf das Thema How eher eingehen, also diese Strategie. Und ich meine, bei dem Why ist es ja oft noch so, da viele Leute machen da mit und bringen sich da auch ein und auch eine Vision oder wo wollen wir hin, das ist ja noch gut, ja, aber jetzt geht es um die Strategie und jetzt fangen ja die ersten schon heftigeren Diskussionen an. Der eine sagt, der eine Standort, den müssen wir unbedingt weitertreiben, weil das ist ja unser gewinnbringender Standort. Der andere sagt, nee, das muss aber weg, der Standort bringt ja nichts, ja, oder der eine sagt, das Produkt will sich da vorne treiben und der andere sagt, nee, lieber das andere und so weiter. Also jetzt, wie siehst du diesen Effekt, sich jetzt auf eine konkrete Strategie zu einigen, wo man hin möchte? Welche Bedeutung gibst du diesem Part des Hauses?
Also das ist ja im Prinzip das Missing Link. Also ich habe das Warum auf der einen Seite und am Ende muss es irgendwie gemacht werden. What nennen wir es mal auf der anderen Seite. Und dazwischen sitzt ja das How genau als dieser Filter, wo jede Entscheidung durch muss, damit es auf dem richtigen Weg dann auch landet, den ich oben als Vision, Purpose, was auch immer formuliert habe. Und ich finde eigentlich, wenn ich das Warum habe, dann ist die einzige Frage, die ich mir nur noch stelle, weil ich weiß ja auch, was rauskommen soll, passt, daraus ergibt sich letztlich der Filter. Ist das gut, wenn wir eine, um bei deinem Bauunternehmer zu bleiben, eine Brücke bauen, wo links und rechts keine Straße dran ist, die vielleicht auch niemals kommen wird? Das Beispiel gibt's ja in Deutschland ein, zweimal. Und da ist man offensichtlich nur einem rein finanziellen Interesse gefolgt, hat sich gedacht, gut, ganz platt gesagt, ist uns doch egal, bauen wir diese blöde Brücke halt dahin, der Steuerzahler bezahlt es ja dann am Ende und ob die da jemals eine Straße dran bauen, geht uns auch nichts an. Das ganze Ausschreibungssystem ist im Übrigen fragwürdig, wenn man immer nur den billigsten nimmt, werden die Bauwerke hinterher komischerweise immer teurer. Also, aber das ist eine andere Sache, die man diskutieren kann. So, und wenn ich das Warum habe, warum tun wir, was wir tun, dann ist es wie ganz einfach. Das ist der Trichter, der Filter, durch den alles durchpassen muss, was wir haben. Das kann dieses Produkt sein, das kann dieses Produkt sein, das kann, das zeige ich jetzt nicht, das ist ein nicht sehr gesundes Produkt. Und dann ergibt sich das, was tue ich denn dann am Ende? Das ist eigentlich nur die Verbindung. Für mich ist das relativ obvious und liegt total auf der Hand, dass wenn ich das Warum habe, dass das Wie mache ich das einfach nur noch der Filter ist, das Sieb, wo unten einfach nur noch das rauskommt in der Execution, was oben meine Vision ist. Das ist eigentlich für mich das Einfachste dann gewesen am Ende, weil es mir einfach dabei hilft, dass die ständige Überprüfung ist, ja, meines Warums, meines Purpose, meines Zweck. Also das ist dann für mich, wenn du einmal das richtige Warum identifiziert hast, ist das danach eigentlich ein Kinderspiel. Du musst dann halt einfach nur wirklich das konsequent anwenden. So.
Ja, bin ich bei dir? Ja, seh ich natürlich genauso, löst aber natürlich auch aufgrund unserer Erfahrung immer wieder schon nochmal heftige Friktionen aus, ja, weil wenn du jetzt natürlich Führungsteam, je nachdem, was es für ein Unternehmen ist, wie groß das Unternehmen ist, das kann im kleineren Handwerksbetrieb, können das 5, 6 Leute vielleicht sein, die da so ein Führungskreis dann sind. Und in einem großen Unternehmen sind es dann nachher 25 übergeordnete Manager oder irgendwas, die ihre Fachbereiche vertreten oder ihre Standorte oder Niederlassungen oder wie auch immer. Aber da gibt es schon erhebliche Friktionen, ja. Und wichtig ist natürlich, so wie du sagst, sich dann aber auf das eine zu einigen, ja. Und dann zu sagen, so, das schafft halt auch Klarheit, ja. Und wenn dann die Konsequenz ist, dass vielleicht auch jemand das Unternehmen verlässt, das habe ich natürlich auch immer wieder, das Unternehmen verlässt, ja, der nicht damit einverstanden ist, der das zwei vielleicht sogar noch gut findet, aber das Hau nicht mehr mittragen möchte oder so, ja, dann sorgt es aber für Klarheit. Und die dann verbleiben und sich darauf fokussieren und konzentrieren, werden dann automatisch erfolgreich sein. Wenn das nicht der Fall ist, werden die Friktionen, die vorher da sind, in den Widersprüchen der Organisation auch sich dramatisch auswirken, weil man kein gemeinsames Why hat und weil man kein gemeinsames How hat. Ja. Das Unternehmen wird sich nie entwickeln.
Also das ist natürlich völlig richtig, was du sagst. Also alle müssen es mittragen. Lippenbekenntnisse helfen nicht. Weil Lippenbekenntnisse, ja, ich sage jetzt irgendwie, ich finde das auch gut, und aber eigentlich will ich meinen Standort lieber oder hätte lieber so. Das führt natürlich wieder zu diesem toxischen, was wir eben vom Katalogeinkäufer hatten. Der muss halt 10 Produkte kaufen oder hat eine Vorliebe für dieses oder für jenes. Also dafür, dass es dann ein ehrlicher Umgang ist, und das sehe ich auch immer mehr, aber leider immer auch noch viel zu wenig, ist eine Ehrlichkeitskultur. Man muss nicht jedem sagen, dass er ein Blödmann ist oder ein Doofmann. Aber dass man zumindest ehrlich umgehen kann und sagen, hey, das verstehe ich oder das verstehe ich auch nicht. Oder ich muss auch nicht so tun, als hätte ich es verstanden. Ich tue mir so, als wäre ich ich verhalte mich immer wie der dümmste Mensch im Raum, weil wenn du es so erklären kannst, dass ich es verstanden habe, dann kannst du mich auch mitnehmen. Und das ist ja die Voraussetzung, dass ich es mittrage. Aber dafür muss ich mich natürlich trauen, auch mal eine offene Flanke zu zeigen. Und natürlich wird es Leute geben, die tragen es nicht mit und die gehen und haben die Größe und sagen, okay, das ist einfach nicht meins, das ist nicht mehr meine Firma, das ist nicht mehr meine Philosophie, meine Idee, das ist alles gut. Und die diese Ehrlichkeit nicht besitzen und es gespielt mittragen, die identifizierst du ja relativ schnell und sagst, so Freunde, das ist ja ganz einfach, wir haben diesen einen Filter, das ist im Prinzip wie bei kleinen Kindern, der viereckige Bauklotz passt nicht durch das runde Loch, so einfach funktioniert der Filter ja am Ende, und die verraten sich eigentlich im Laufe der Zeit immer von selbst. Und da gibt es zwei Arten von, so wie ich sie entdeckt habe. Sie haben es A in der Tiefe gar nicht verstanden oder verinnerlicht, oder sie trauen dem ganzen Braten nicht, weil sie sich immer noch nicht trauen, ihren Managern und so weiter und so fort wirklich Bestes zu unterstellen und sagen, das kannst du ja hier dem Doktor so und so, kannst du das ja nicht sagen. Wir wissen doch, wie der die letzten 20 Jahre war. Das ist natürlich... Also so ein kultureller Wandel, der muss halt gelebt werden und idealerweise von oben, dass Leute werden ja Angst haben, dir plötzlich, weil du jetzt der Boss bist oben, die Wahrheit oder ihren Eindruck von der Wahrheit oder wie es an der Basis aussieht, mitzuteilen, weil sie einfach denken, die meisten Firmen waren ja die letzten zig Jahre organisiert wie das ganze Monkey-Tree-Management, ist ja das schöne Wort dafür. Das ist ja wie ein Baum voller Affen. Alle, die oben gucken und oben sitzen, runtergucken, sehen nur lachende Gesichter. Und alle, die unten sitzen und hochgucken, sehen nur Ärsche. So, und das ist natürlich, wenn eine Organisation diese Kultur gehabt hat über eine Zeit, dann ist es natürlich auch ein Prozess, den du nicht von heute auf morgen umgebaut kriegst. Und wir alle, du, ich und jeder, der das hört oder sieht, kennt genug solche Firmen, wo man genau weiß, wie das auf den Zwischenebenen einfach verschluckt wird, und dass der Boss, der oben sitzt, der muss ja wirklich denken, es ist alles in Ordnung, weil ja heute ist es ja nicht, aber Andreas, lass es uns besser machen oder was hältst du davon? Wenn ich das zu dir sage, dann gibt's ja Millionen Firmen, wo es direkt heißt, der kritisiert mich, der fährt mir in die Parade, der will meinen Job, der will mich absägen und so weiter und so fort. Und auf diesen Ebenen wird das alles verschluckt. Dann ist ja eigentlich ein kulturelles Problem, was natürlich teilweise von den Organisationen selbst erzeugt wurde. Und das ist halt, wenn du das schaffst abzubauen und da dran gehst und sagst, nee, hier verliert keiner seinen Job, weil er dem CEO mal die Wahrheit sagt, wie es denn an der Basis aussieht. Und hier verliert auch kein Manager dazwischen seinen Job oder die 17 Etagen, die da eingezogen sind in den in Berichtsprozessen, Direct Reports und so weiter und so fort. Also das musst du halt machen, weil ohne das geht's halt nicht. Du kannst halt zwei Leute nicht belügen, deinen Arzt und deine Arbeitnehmer.
Ja, das ist genau das, was du sagst. Ja, das in eine Organisation hineinzubekommen und vor allen Dingen in größeren Organisationen ist eine Veränderung der Organisationskultur, ja, die natürlich sehr viel Vehemenz, sehr viel Offenheit, sehr viel Klarheit, ja, und so weiter verlangt. Und das ist das, was nur dann passieren kann, wenn sich wirklich alle, vor allen Dingen von oben nach unten, das ist dann leider doch immer noch ein Top-Down-Prozess, ja, von oben nach unten dazu bekennen und es auch wirklich wollen. Ja. Und wenn das der, wenn das die Geschäftsleitung oder der Unternehmer oder wie auch immer, wenn die das nicht wirklich wollen und vorleben und das nur als Scheingefecht oder als wir müssen es ja tun, weil wir uns ja kulturell neu aufstellen müssen, um attraktiver Arbeitgeber zu sein, aber sie wollen es nicht wirklich, ja, wird es gnadenlos scheitern.
Ja, dann kannst du es halt auch einfach lassen. Dann sag doch lieber, ey, wir sind halt Numbers Guys oder wir sind halt in einem Hit-Driven Business oder was auch immer, aber dann sag, oder das ist uns alles egal, der Shareholder muss glücklich sein, such dir was aus, aber dann sag's halt einfach, weil es fällt doch eh auf.
Genau, richtig, so ist es. Ja, lieber Björn, die Zeit rennt dramatisch mittlerweile. Wir müssen schauen, dass wir eine zweite Folge machen. Ich glaube, es gäbe noch eine Menge zu sagen. Und man merkt ja auch, wie intensiv du dich auch mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt hast. Aber das ist dann wohl, glaube ich, auch die Grundvoraussetzung gewesen, dass du überhaupt natürlich eine Leidenschaft für dieses Thema hast und das auch aufgesogen hast, ja, um es mal so zu sagen. Und schön, wenn du das jetzt auch so mit deinen Worten auch wiedergibst und aus deinen Erfahrungen auch wiedergibst. Und deswegen würde ich dich vielleicht noch mal so oft um dein Schlussstatement auch bitten als Gast der unserer heutigen Folge. Was wäre so deine zentrale Botschaft nochmal? Warum sollte man sich noch intensiver mit diesen Themen auseinandersetzen? Was möchtest du als Tipp vielleicht noch mitgeben für alle, die den Weg jetzt auch vielleicht spätestens nach unserer heutigen Folge sagen, so jetzt gehe ich doch mal in so einen Change rein oder will die nächste Stufe meiner Unternehmensentwicklung erklimmen? Was wären so für dich nochmal so die wichtigsten Aussagen?
Also das habe ich für mich mal als einfache Logik identifiziert, möchte ich mal sagen. Ich verbringe an meinem Arbeitsplatz, ob das hier ist oder im Studio oder wie gesagt bei mir in der Firma, verbringe ich die meiste Zeit meines aktiven Lebens. Wenn ich den Schlaf abziehe, ich sehe meinen Partner hier, meine Kolleginnen und Kollegen, die sehe ich alle öfter als mein Kind und weiß ich nicht, alle anderen Menschen aus meinem privaten Umfeld. Das heißt, meine Idee dahinter ist ganz einfach. Dann sollte doch das, wo ich die meiste Zeit verbringe, der schönste Ort auf dem Planeten sein. Ich habe auch ein schönes Wohnzimmer, ist gar keine Frage. Aber die Wahrheit ist ja, ich denke, dass eine Firma wie eine Familie zu denken ist. Und du gibst wenn dein Kind mit einer 5 in Mathe nach Hause kommt, gibst du es nicht zur Adoption frei und adoptierst ein schlaueres Kind. Wieso solltest du also jemanden feuern, der vielleicht nicht ganz performt, dann arbeite da einfach mit ihm und schaff vor allen Dingen, wie in deiner Familie, wie in deinem Zuhause, eine Firma, wo jeder gerne morgens hinkommt, wo jeder sagt, ja, boah, geil, morgen ist wieder Montag, ich kann da wieder hin, das ist auch ein schöner Ort und nicht boah, so ein Mist, ey, noch 3 Tage und der Rest von heute, dann ist wieder Freitag. Also schaff doch einfach diesen Platz, wo Menschen, die meiste Zeit ihres Lebens bei und mit dir verbringen, einfach es genauso lieben, wie nach Hause zu gehen. So habe ich das mal angefangen.
Sehr schön. Ja, wir spiegeln uns sehr in unseren Worten und Aussagen. Ja, von daher, einer meiner, ja, ich habe ja auch irgendwann mal ein Buch geschrieben, wie viele wissen, ja. Und stell dir vor, Arbeit macht Spaß und jeder geht hin.
Ja. Vielleicht sind wir getrennt worden bei der Geburt.
Ja, genau. Also wir müssen uns auf jeden Fall demnächst mal persönlich auch treffen. Also da würde ich mich riesig drüber freuen. Ja. Und da auch mal bei dem ein oder anderen Glas Wein mal ein bisschen weiter philosophieren. Das schreit danach. Ja. Ich sage an dieser Stelle erstmal ganz, ganz, ganz vielen Dank dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und wir haben ja auch schon drüber gesprochen und da würde ich dann auch überleiten dazu, dass du dieses Jahr auch zu unserer Jahresveranstaltung auch kommst und da auch ja den einen oder anderen Beitrag auch leisten wirst. Ja, und da haben die Leute auch die Möglichkeit, dich persönlich auch kennenzulernen. Und auch damit sei schon mal der Hinweis wieder gemacht auf unsere Jahrestagung im Oktober. Dann haben wir ja jetzt demnächst siehst, am 16. Mai in Frankfurt, ja, die Kürung der besten Arbeitgeber Hessens. Ja, es haben fast 100 Unternehmen in diesem Jahr mitgemacht und die Location steht mittlerweile fest. Ich kann es heute verkünden. Es hat es ja letzte Woche schon angekündigt. Wir sind dieses Jahr ja ausnahmsweise mal nicht im Allianz-Palais, sondern wir müssen dieses Jahr mal ausweichen. Und wir haben eine ganz coole Location gefunden. Und zwar, wir sind am Biberer Berg, ja, im Stadion der Offenbacher Kickers, ja, und sind da im Business-Bereich. Und viele wissen ja meine Affinität zum Fußball und das ist eine coole Location und das wird ein würdiger Rahmen sein, um dieses Jahr die besten Arbeitgeber Hessens ja zu ehren, die in unserem Great Place to Work Kontext ja agieren. Und ja, und so geht's weiter. Die nächsten Roundtables in Frankfurt stehen an oder auch in Deutschland. In Frankfurt natürlich immer am ersten Donnerstag im Monat mit Khalid, aber auch an anderen Standorten. Und wer da schauen möchte, auf der Homepage steht alles, die Termine sind da. Und wenn unser Podcast, Vodcast gefällt, dann können Sie alles damit machen, teilen, liken, empfehlen, ja, und was sonst noch möglich ist. Lieber Björn, wann sieht man dich das nächste Mal auf welchem Sender? Was muss ich wann wie einschalten, um dich in Action zu sehen?
Am 16. März den ganzen Tag, da haben wir ein kleines Tagesangebot mit ein paar coolen, konsumigen Artikeln. Und eigentlich, wir hatten früher 40 Stunden Infomercials am Tag ausgespielt. Das heißt, umschalten war kaum möglich, abschalten schon. Immer mal wieder überall, aber grundsätzlich lebe ich ja nur in zwei Orten, hier bei mir in der Firma und im Studio. Dafür bin ich übrigens auch echt, echt dankbar, dass ich das so gut getroffen habe. Und dir übrigens, Andreas, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und die Flasche Wein ist hier schon kalt, wenn du in der Gegend bist, komm einfach rein.
Ich komme vorbei. Ja, dann wünsche ich allen Hörenden und Sehenden einen schönen Tag und natürlich bei allem, was sie sich vorgenommen haben, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen und in den nächsten Jahren. Viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Schmaler.
Das war Adlerblick. Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.